Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schönen guten Morgen euch allen. Moin, genau. Ja, es wurde gesagt, wir machen diesen Zweiteiler hier. Wie gehe ich mit Stress und Enttäuschung? Also einfach mal alltagsnahe Probleme vom Wort Gottes her beleuchten. Und heute geht's los mit, wie gehe ich um mit Stress? Und man fragt sich natürlich, welche Expertise bringt ein Pastor denn da jetzt überhaupt mit? Aber ich kann sagen, ich weiß noch, als ich anfing in meinem Dienst, da habe ich mich mal so überarbeitet, weil ich so begeistert war, dass ich jetzt mein Hobby zum Beruf machen durfte, dass der Arzt dann meinte, also wenn Sie Ihren Stress nicht in den Griff bekommen, muss ich Ihnen eine Therapie verschreiben. Gut, also das bringe ich da mit, aber ich habe mich natürlich dann auch beschäftigt mit dem Thema und die Techniker-Krankenkasse, die macht jedes Jahr eine Stressstudie und findet daraus, was die Menschen am meisten stresst. Und da lese ich euch mal gerade vor. Also auf Platz 1 liegt Beruf, Schule und Studium, natürlich. Prüfungen, Termindruck, Verantwortung, die man einfach trägt auf der Arbeit und so. Auf Platz 2 hohe Ansprüche an sich selbst zu stellen. Das heißt, Ziele zu haben, perfekt zu sein, Perfektionismus, das setzt Menschen unter Stress. Das dritte ist, wenn eine schwere Krankheit im familiären Umfeld meistens ist, dass ein das stresst, weil man sich dann ja natürlich kümmern muss und das auch einen mit runterziehen kann, bis dahin gehen, dass natürlich auch Todesfälle da sein können. Das vierte sind private Konflikte, vom Streit in der Familie und der Ehe bis hingehend zu einer Scheidung. Das ist was dort Stress auslöst. Und das ist jetzt neu, auf Platz 5, die ständige Erreichbarkeit durch Handy und soziale Medien, da präsent zu sein. Das ist jetzt tatsächlich schon Stressfaktor Nummer 5 im Leben der Deutschen nach der Technikerkrankenkasse. Stress, müssen wir erstmal kurz gucken, was ist das überhaupt? Das Wort kommt aus dem Englischen, also Stress, und bedeutet Druck oder Anspannung. Und bedeutet jetzt erstmal nur ganz neutral gesprochen, die körperliche oder seelische Reaktion auf eine Anforderung. Das ist jetzt erstmal was ganz neutral Normales. Und da gibt es auch den positiven Stress, das ist der sogenannte Eustress. Den haben wir, wenn man jetzt meinetwegen, man macht Sport und ist vor einem wichtigen Spiel, das, was man dann da an Stress empfindet, oder du hast irgendwo einen Auftritt, ja, dann hast du auch einen gewissen Stress, aber das ist ein positiver Stress, der dich quasi fit macht, die Aufgabe auch zu bewältigen. Und dann, darüber geht es natürlich heute, der negative Stress, der wird Distress genannt, Distress, oder Distress auf Deutsch dann eben. Das heißt, da kommen wir in Situationen, die wir als bedrohlich oder unangenehm empfinden und denen wir uns nicht gewachsen sehen oder von denen wir meinen, dass wir denen nicht gewachsen sind. Und Stress ist natürlich was total Individuelles. Also wenn ich jetzt zu dir sage, predige du mal nächsten Sonntag, dann werden hier einige sein, da wird das Riesenstress auslösen. Wenn du allerdings vielleicht zu mir sagst, du kannst mal einen Tag auf unsere Kinder aufpassen, könnte es sein, dass es bei mir Riesenstress auslöst. So unterschiedlich wird natürlich Stress wahrgenommen. Und Stress, läuft so ab. Also wir analysieren die Herausforderung und dann checken wir in unserem Gehirn, habe ich so eine Herausforderung schon mal gehabt und habe ich sie bewältigt? Dann sind wir gelassen. Aber wenn Gedanken kommen wie, das schaffe ich nicht, führt das zu diesem negativen Stress und dann werden sogenannte Stresshormone ausgeschüttet. Nebenbei, damals, als die Kinderkrippen eingeführt wurden, gab es noch Studien, wo man untersucht hat, ob das überhaupt gesund ist. Und bei Kleinstkindern unter 3 Jahren, wenn die in die Krippe gegeben werden, werden Stresshormone ausgelöst wie bei einem Topmanager. Das mal nebenbei. Das wirst du heute nicht mehr hören, weil das könnte dieses ganze System ja in Frage stellen. Aber Stresshormone werden ausgeschüttet, wenn man denkt, das schaffe ich nicht. Und das kann dann führen zu Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Gereiztheit. Und jetzt ist natürlich klar, gelegentlicher Stress ist unvermeidbar. Also wer in dieser Welt lebt, muss mit Stress sich in irgendeiner Weise auseinandersetzen. Das muss man einfach manchmal aushalten, das gehört zum Leben dazu. Also Stresssituationen werden wir immer wieder haben. Nur das, worum es heute eben jetzt auch geht, ist, häufiger oder dauernder Stress vermindert die Lebensqualität und macht regelrecht krank. Also nicht mal nur ein paar Kopfschmerzen so, sondern das geht hin bis zu Depressionen, Krankheiten an Herz, Kreislauf, Magen und Darm, sowie dass das Risiko für Infektionskrankheiten steigt und sogar auch von Autoimmunkrankheiten. Das ist das, was häufiger und permanenter Stress mit dem menschlichen Körper machen kann. Und ja, deswegen ist das ja wirklich sowas wie eine Volkskrankheit geworden. Und wie oft geht uns das über die Lippen? Ich bin total im Stress. Und wir haben gehört, das ist auch etwas, was die Krankenkassen beschäftigt. So, das war jetzt der Krankenkassen-Input. Kommen wir jetzt zu Gottes Wort. Nämlich, wie möchte Gott uns jetzt helfen? Wir haben es gehört, Gott liebt uns. Er ist unser Schöpfer. Er möchte nicht, dass wir unter diesem negativen Stress permanent dauernd leiden. Und er möchte uns da helfen. Und wie möchte er uns da helfen? Ganz einfach, die Antwort aus dem Kindergottesdienst lautet ja immer Jesus auf die richtige Frage, auf alle Fragen. Und so hieß es hier auch. Die Antwort auf unseren Stress als Menschen ist Jesus. Jetzt erstmal, indem wir uns sein Leben betrachten. Er als Sohn Gottes, die Personifikation Gottes auf der Erde, hat also vorgelebt, wie Gott sich vorstellt, wie wir mit Stress, mit negativem Stress in diesem Leben umgehen sollen. Und deswegen gucken wir, wie ist er mit Stress umgegangen? Man könnte sagen, nach dem alten sozialistischen Motto abgewandelt, von Jesus lernen heißt siegen lernen. Und da müssen wir erstmal gucken, das Leben von Jesus. Das war kein einfaches Leben, kein ruhiges Leben, sondern er hat ganz viele stressige Situationen erlebt. Und man kann ehrlich sagen, dass je älter er wurde, umso mehr hat er unter einem gewissen Dauerstress gelebt. Er hatte eine fast, für uns aus unserer Sicht, erdrückende Berufung, nämlich er sollte die ganze Menschheit erlösen. Deswegen wurde er dann auch vom Teufel versucht, um ihn von dieser von diesem Erlösungsauftrag abzubringen. Was für ein Druck, die ganze Menschheit zu erlösen. Dann hatte er den Auftrag, 12 sehr schwierige Menschen auszubilden, dass sie, wenn er dann gestorben ist und im Himmel dann ist, nach der Auferstehung, sie sollten dann diese 12 Leute die ganze Welt mit der Botschaft von Jesus erreichen. Und wer mal so ein bisschen die Evangelien gelesen hat, die haben es ihm ja nicht einfach gemacht. Er hat immer alles genau erklärt und sie haben dann das Gegenteil getan. Und also das war schon auch stressig. Dann hat er ja Menschen geheilt und überall, wo er hinkam, kamen die Menschenmassen und wollten die ganze Zeit was von ihm. Kennst du das? Alle wollen was von mir. Das sagen ja Mütter oft und dann sind das in Anführungszeichen nur 2 bis 4 Kinder. Bei ihm waren es Tausende, die ihn umringt haben und gesagt haben, wir wollen auch noch geheilt werden. Und damals hatten sie nicht das Gesundheitssystem von heute, das waren wirklich herzzerreißende Geschichten, was die Leute mitgebracht haben. Und da stand er unter Stress. Und dann mit seinem ganzen Leben und seiner Botschaft, die er gebracht hat, war er eine Provokation für das damalige religiöse Establishment bis hin zu seiner Familie. Das heißt, er wurde abgelehnt, angezweifelt, bedroht, verleugnet, verraten, sogar dann von seinen engsten Jüngern. Also wenn das nicht mal ein stressiges Leben war, oder? So, und jetzt ist es aber so, dass wenn wir auf Jesus sehen, auf sein Leben, können wir lernen, mit Stress umzugehen, weil gleichzeitig war Jesus ein total ausgeglichener Mensch. Und er hat am Ende seines Lebens einen Satz gebetet. Ich glaube, da würden wir uns alle freuen, wenn wir das auch sagen könnten. Da sagt er nämlich in Johannes 17, Vers 4, nach diesem stressigen Leben, da betet er zu Gott, dem Vater: Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Man könnte sagen, Mission accomplished. Alles, was ich vorhatte, was du mir aufs Herz gelegt hast, habe ich geschafft. Das ist doch Hammer, oder? Wenn du das am Ende deines Lebens sagen kannst. Und deswegen, um von ihm zu lernen, dürfen wir in Stresssituationen uns fragen, was würde Jesus jetzt tun? Oder wo habe ich mich von seinem Vorbild, von seinem vorbildlichen Leben entfernt? Was hat er getan? Oder auch ganz wichtig, was hat er nicht getan, was uns helfen kann, negativen Stress zu vermeiden? Und da gehen wir mal ein paar von diesen Stressfaktoren, die ich am Anfang von der Technikerkrankenkasse aufgezählt habe, durch. Wenn wir mal den Stressfaktor nehmen, dass wir selbst ganz oft hohe Ansprüche an uns selbst haben. Das heißt, ein Hang zum Perfektionismus, große Ziele haben, das und das habe ich vor, das und das möchte ich erreichen, das und das muss klappen, da muss ich funktionieren. Und wenn wir so ein Denken haben, dann ist es in der Regel so, dass wir uns den Terminkalender selbst relativ gerne vollschreiben. Wenn er dann am Ende voll ist und wir die ganzen Termine abreißen müssen, dann sind wir wieder unter Stress. Aber wenn dann die nächsten Anfragen kommen, schreiben wir wieder eifrig die Termine rein. Also das ist ja so ein banaler Satz, aber wir schreiben die meisten unserer Termine, wenn sie nicht von der Arbeit uns aufgedrückt werden, aber das, was in der Freizeit dann noch läuft und so, die schreiben wir uns meistens selbst rein. Und die Frage ist, warum? Ich habe schon mit ganz vielen leistungsorientierten, gestressten Menschen zu tun gehabt. Und das ist dann ganz egal, ob es quasi jetzt ein Manager, ein Pastor oder eine Hausfrau ist oder ein Student oder sonst wie. Es geht darum, dass im Kern dahinter steckt, dass man seinen Wert über seine Leistung definiert. Und wenn man immer sagen kann, boah, ich habe heute noch das und das vor, ich muss da noch hin, meine Güte, das war gestern wieder ein voller Tag, ich habe das und das ja noch alles machen müssen, dann bedeutet das so viel wie, siehst du, ich bin nicht faul, ich bin fleißig, ich bewirke was in diesem Leben. Und wenn man was macht, kriegt man ja oft eine Rückmeldung. Danke, gut gemacht. Oder dann, wenn es schlimmer wird, man macht ganz viel und kriegt keine Rückmeldung. Dabei hat man sich doch so angestrengt. Und das kommt meistens aus der Kindheit oder in der Jugend entwickelt sich das, Liebe gegen Leistung. Und da wir alle göttlich geschaffene Menschen sind und Gott Liebe ist, ist das ein natürliches Verlangen, geliebt zu werden. Und wenn man in der Kindheit erlebt hat, die Eltern haben einen in den Arm genommen und man wurde gelobt, wenn man was gemacht hat, was Gutes, ja, gute Noten geschrieben oder so, und im Gegenteil, wenn man keine guten Noten geschrieben hat, blieb die Liebe aus, dann setzt sich ein Mechanismus fest, ich muss mich anstrengen, um geliebt zu sein. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ganz viele Menschen im Stress leben. Weil sie es nämlich gleichzeitig nicht aushalten, einen Termin nicht anzunehmen, eine Verantwortung nicht zu machen, etwas nicht zu machen, weil dann steht man da mit dem leeren Terminkalender, ja, wofür bin ich eigentlich da? Das denken wir nicht hier vorne ganz bewusst, aber das sind Programme sozusagen, die im Internet, die im Hinterkopf ablaufen. Ja. Und wenn jetzt der Rat der Predigt lautet, sieh auf Jesus, dann wirst du einen Menschen sehen, der in der Liebe Gottes geruht hat, der sich von Gott geliebt und geleitet gefühlt hat. Denn Jesus sagt in Johannes 5, 19, Vers 20, daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das heißt, Jesus hat nur das gemacht, was er empfunden hat, was Gott, der liebende Vater, von ihm möchte. Und jemand hat mal einen sehr guten Satz gesagt. Burnout kommt meistens dann, wenn man die Sachen macht, die Gott gar nicht von einem will. Burnout kommt, wenn man Sachen tut, die Gott eigentlich nicht von einem möchte. Und Gott, der Vater, hat Jesus nicht in den Burnout geführt, sondern er hat genau die Sachen gemacht, die er machen sollte. Und das bedeutet, dass Jesus eben eine ganz enge Beziehung zu seinem Vater hatte und deswegen wusste, was er machen sollte, was er nicht machen sollte. Er wusste, wem er gefallen möchte, nämlich Gott. Und die Frage ist, weißt du, wem du ganz oft gefallen möchtest? Das kann sein, dass du immer noch deinen Eltern gefallen möchtest, die vielleicht sogar gestorben sind. Die sind gar nicht mehr da. Aber es ist innerlich dieses Liebe gegen Leistung, wenn sie das jetzt gesehen hätten, was aus mir geworden ist. Und deswegen, die menschlichen Eltern sind super wichtig, aber es geht darum zu lernen von Jesus, was es bedeutet, einen himmlischen Vater zu haben, der uns einfach erstmal so liebt, wie wir sind, ohne dass der Terminkalender voll ist, ohne dass wir ganz viel machen und uns aufopfern für die Familie, im Beruf, für die Kirche, für uns selbst, was weiß ich. Das zu lernen, und das geht nicht durch eine Predigt hier, sondern das ist ein lebenslanger Prozess, wo man mit Gott so eng im Kontakt ist, dass man das lernt. Und weil Jesus in dieser perfekten Liebesbeziehung zu Gott stand, konnte er auch richtig gut auf sich selbst achten. Zum Beispiel hatte er immer ausreichend Schlaf, wenn er ihn brauchte. Wir lesen Markus 4, 38. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmere es nicht, dass wir umkommen. Die waren nämlich da in einen Sturm geraten und Jesus war locker am Pennen. Er hat sich die Zeit genommen, ich brauche jetzt Schlaf. Er hat andere Phasen gehabt, da ist er ganz früh morgens aufgestanden und hat Zeit mit Gott genommen, wo die anderen geschlafen haben. Aber das war, weil er das wollte. Er war nicht unter Stress. Und Gott, Jesus hat auf sich selbst Acht gehabt. Und er hat auch Acht gehabt auf die Leute, seine Jünger, mit denen er zusammen war. Ich habe es ja gehört, da waren Tausende von Leuten, die ihn umringt haben. Und dann sagt er zu seinen Jüngern in Markus 6, Vers 3, und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. So ein Stress war da, so viel wurde von ihnen verlangt und Jesus sagt, ruht euch mal ein bisschen aus. Das kann nur jemand sagen, der so in Gott gegründet ist, dass er sagt, wir können damit leben, jetzt mal nicht die ganze Zeit zu arbeiten. Ich kann damit leben, jetzt mal zu schlafen. Ja? Und viel Stress kommt ja auch durch Schlafmangel und Schlafstörungen dann zustande. Und hier haben wir an Jesus das Beispiel, dass er eben so in Gott geruht hat, dass er da eben sich Zeit für genommen hat. Und dazu gehört auch, dass er war sehr fleißig. Er war ja Handwerker von Beruf. Da musste er fleißig sein und das hat er gelernt als sein Handwerk. Er hat anderen Menschen gedient, er hat ja sogar seinen Jüngern die Füße gewaschen, aber er hat auch gelernt, Sachen abzugeben, zu delegieren. Ne, zu seinen Jüngern gesagt, hier, wir müssen da und dahin, besorgt mal das und das Esels, das Eselsfohlen da, holt das mal für mich. Ja, also er ist nicht selbst hingegangen, hat seine Leute geschickt. Als er das letzte Abendmahl hat ausrichten lassen, geht mal da und dahin, da wartet schon jemand auf euch, bereitet das mal alles zu. Er hat nicht alles selbst gemacht. Als er die 5000 Menschen gespeist hat, hat er die Jünger losgeschickt. Er ist nicht selbst durch die Reihen gegangen. Und die Frage ist an dich, machst du immer alles alleine, weil du dich nicht traust, jemanden zu fragen oder weil du denkst, dann sieht ja keiner, wofür ich irgendwie noch da bin? Was kannst du auch an Aufgaben abgeben, die dir Stress machen? Aber hab im Hinterkopf, weil das habe ich oft genug erlebt bei Menschen, die geben dann Aufgaben ab. Ich bin jetzt 27 Jahre im Dienst, ich habe so viel Stress, ich muss was abgeben. Und dann geben sie die Aufgaben ab und holen sich nach ein paar Monaten später eine neue Aufgabe, weil sie es nicht aushalten, nichts zu tun. Da muss man natürlich drauf achten. Und es ist wichtig, Warnsignale ernst zu nehmen, auch des Körpers, dass man seine eigenen Grenzen kennt und auch anerkennt. Das war bei mir damals das, was ich da lernen musste. Okay, ich habe eine gewisse Grenze. Die Grenze sollte man auch mal kennenlernen, dass man einfach mal weiß, was man so leisten kann. Wir sollen auch an Grenzen gehen, weil wir eben auch eine Herausforderung mal annehmen. Aber eben über die Grenze gehen, das ist nicht gut und das will Gott auch nicht von uns. Und nebenbei bemerkt, wusstet ihr, dass Jesus auch sehr gesundheitsbewusst war? Der hat regelmäßig Sport getrieben. Steht im fünften Evangelium. Da hatten da so ein Fitnessstudio in Jerusalem eingerichtet, da ist er immer hingegangen. Nee, steht er nicht. Aber wenn du das Leben von Jesus beobachtest, der hat permanent Wanderungen unternommen. Er war auch ein Wandersmann. Der ist nämlich durch ganz Israel gewandert. Das war gut für die Gesundheit. Und als Jude hat er kein rotes Fleisch gegessen, kein Schweinefleisch. Versteht ihr? Ich habe persönlich kein Problem mit Schweinefleisch, aber er hatte eine sogenannte mediterrane Ernährung, die er zu sich genommen hat, und er hat sich viel bewegt. Ja, auch da ist er uns ein Vorbild. Okay, das war jetzt also alles, was von innen kommt, wo wir innere Ansprüche haben, wo wir von Jesus lernen können. Und dann kommt als nächster Stressfaktor die Ansprüche, die von außen an uns gelegt werden, wo man scheinbar denkt, da kann ich jetzt erstmal gar nichts machen. Aber da kommen wir an das Problem ran, dass wir uns manchmal abgrenzen sollten. Das heißt, Nein sagen. Und das trauen wir uns dann oft nicht. Aber auch hier können wir wieder auf Jesus sehen und von ihm lernen. Weil Jesus war einerseits total zielorientiert. Ja, also wie gesagt, die Erlösung der ganzen Menschheit. Er wusste, er muss hier 12 Leute ausbilden. Und seine Ziele waren, das Evangelium da in Israel zu verbreiten, sich zu multiplizieren und dann die Erlösung zu bewirken. Und das waren seine ganz klaren Ziele. Und gleichzeitig wurden aber von außen immer wieder Ansprüche an ihn herangetragen. Da heißt es zum Beispiel in Markus 1, 37 und 38, als sie ihn gefunden hatten, sagten zu ihm, alle fragen nach dir. Also alle wollen was von dir. Doch er entgegnete, wir müssen auch noch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Das heißt, er sagt so viel wie Nein. Mag sein, draußen ist eine große Not und er wusste, wenn ich jetzt rausgehe, werde ich die alle heilen. Das musst du dir mal vorstellen. Stell mal vor, du wärst in der Lage, todkranke oder verkrüppelte Menschen zu heilen, die stehen da draußen alle und dann sagst du, keine Zeit, wir haben noch was anderes vor. Und dein Gewissen so, das kannst du nicht machen, kannst du nicht die armen Leute da krank zurücklassen. Und Jesus sagt, ich habe bestimmte Ziele und die muss ich verfolgen. Und das Problem ist auch oft in unserem Leben, dass wir eigentlich auch wissen, wir haben noch wichtigere Sachen zu tun. Und dann lassen wir unseren Terminkalender und unsere To-Do-Liste von anderen Menschen bestimmen und kommen nicht mehr dazu, das zu tun, was wir eigentlich tun sollten, weil andere einen Anspruch an uns erheben. Das kann bis hin dahin gehen, dass du irgendwo angestellt bist und du weißt, das ist eigentlich meine Arbeitsplatzbeschreibung, das sollte ich erledigen. Und dann kommen Kollegen und sagen immer, kannst du das noch für mich machen, kannst du das noch für mich machen? Oder der Chef kommt mit Sachen, die eigentlich gar nicht dazugehören. Und dann kommst du unter Stress. Wenn ich jetzt Nein sage, dann gibt es aber Ärger. Gleichzeitig komme ich aber nicht zu dem, weshalb ich hier eigentlich angestellt bin. Das heißt, am Ende des Jahres kriege ich vielleicht Ärger. Ja, und da können wir von Jesus lernen, Rückgrat zu zeigen. Es geht nicht darum, ungehorsam oder rebellisch zu sein oder sowas, sondern einfach Rückgrat zu haben und zu sagen, nein, das geht nicht. Ich habe das schon mal gemacht, ich habe das schon mal, aber das bringt mich hier aus meinem Ding, was ich eigentlich machen soll. Und zu dem Nein sagen gehört jetzt ja neuerdings auch dazu, zu seinem Handy mal Nein zu sagen. Das ist ja im Grunde genommen so ein kleiner Handgötze geworden, der jeden Tag Anbetung verlangt, immer niederbeugen sich vor ihm, man kriegt schon hier so einen Nacken und so weiter. Und dann kommen WhatsApp-Nachrichten, die müssen natürlich angeguckt und beantwortet werden. Dann sind die neuesten Sachen bei Instagram zu sehen, die müssen geguckt werden und so weiter. Und da muss man eigentlich auch lernen, Nein zu sagen, weil es einen von dem abhält, was man eigentlich machen sollte. Und wir haben ja gehört, dass diese ständige Verfügbarkeit auch Stress auslöst. Und nebenbei bemerkt, entsteht Stress auch oft durch eine mangelnde Organisation. Auch hier können wir von Jesus lernen. Wusstet ihr, dass Jesus total organisiert war? Nee, wie? Der ist doch einfach so, der wandelte so durchs Leben. Nein, wie wir schon gehört haben, er hat klar gesagt, wir müssen da und da noch hin. Also er hatte eine klare Reiseroute. Dann hat er ganz klar gesagt, okay, damit wir uns hier ein bisschen multiplizieren, sende ich euch in Zweiergruppen aus, ihr geht dahin, 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 dahin. Alles durchorganisiert. Oder zum Beispiel, als die 5000 Leute gespeist wurden, heißt es, sie sollen sich in 50er oder 55er Gruppen hinsetzen. Das heißt, er hat das organisiert, wie das Essen verteilt wird. Ja, er hatte keinen Terminkalender, das stimmt, aber Jesus hat sich auch Gedanken gemacht über den Tag und was er vorhat. Und wenn man sich nicht gut organisiert, kann es sein, dass die ganzen Herausforderungen Stress auslösen und Organisation kann da schon eine Menge helfen. So, der nächste Stressfaktor, das sind aber auch der letzte, sind Dinge, diese psychischen Belastungen, wie Ängste und Sorgen, Krankheit, Beziehungsstress bis hin zur Scheidung, Todesfall in der Familie, Mobbing, das man vielleicht erlebt. Und auch hier wieder, wie ist Jesus damit umgegangen? Und jetzt kommt das große Geheimnis, was hinter den ersten beiden Punkten auch schon steht. Jesus war ein Mensch, der ein Leben des Gebetes geführt hat zu Gott. Er hat zu Gott, dem Vater, gesprochen und von Gott, dem Vater, gehört. Und das Gebet zu Gott war ihm eine innere Kraftquelle, wo innere Freude immer wieder neu hergestellt wurde, wo immer neue Motivation entstanden ist. Gebet war ihm so wie eine Müllabfuhr, wo er immer wieder den Menschen auch vergeben konnte, die ihn schlecht behandelt haben. Und wo er immer neue Weisung und Hilfe von Gott bekommen hat, mach dies, mach das nicht, berufe den nicht. Hier, pass auf, Vorwarnung, da wird das und das passieren. Jesus wusste ja Sachen auch teilweise dann schon im Voraus. Und das hat er alles empfangen von Gott, weil er mit Gott regelmäßig gesprochen hat. Wir lesen in Lukas 6, Vers 12, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Das würde bei uns Stress auslösen, ne? Wir machen dann mal eine Gebetsnacht. Boah, das auch noch bei der anstrengenden Woche. Für Jesus war es eine Kraftquelle. Und die Frage an dich ist, bringst du deinen Stress zu Gott? Meinetwegen kann man sich auch am Anfang erstmal beklagen darüber, dass es so viel ist. Aber betest du zu Gott und gibst ihm Stress ab, Druck, Sorgen? Oder trägst du es alles selbst auf deinen Schultern, bis hin dann zu Rückenschmerzen und Kopfschmerzen und was da alles draus werden kann? Und wenn du das mitnimmst, dass wir nicht nur über den Stress klagen, von dem wir nun gehört haben, der die verschiedensten Ursachen haben kann und der ganz oft in uns selbst liegt, wenn du mitnehmen kannst zu sagen, okay, ich bringe diesen ganzen Stress zu Gott und nicht im Sinne von, Herr, erledige du meine Termine, sondern ich bringe es zu Gott und frage Gott, ist das eigentlich alles von dir, wenn ich hier den Terminkalender sehe? Hast du mir das alles reingeschrieben? Gott, sag mir mal, erklär mir mal meine Motive. Warum ist das in meinem Leben so? Und dann auf Gott zu hören, und innere Erkenntnis zu bekommen, du versuchst hier Menschen zu gefallen. Du versuchst immer noch deinen Eltern von früher zu gefallen. Hör doch auf mich, dann kann das so heilsam sein. Aber dazu ist es wichtig, dass wir lernen, mit Gott in diesen Kontakt zu kommen. Und dann einfach zu lernen, okay, Gott kümmert sich um mich. Gott, ich soll ihm meine Sorgen abgeben. Gott will mir helfen in verzweifelten Situationen, weil wenn jemand in der Familie krank wird, da kannst du ja nicht abgrenzen und sagen, okay, ich halte mich da raus, sondern da ist auf einmal eine Belastung da, die neben der normalen Familie und der Arbeit oder so da ist, um dann zu Gott zu sagen, Gott, ich habe hier eine Menge Sorgen jetzt. Wie soll ich damit umgehen? Kannst du mir helfen? Was sagst du mir? Und Gott will und wird dir helfen, weil er dich liebt und möchte, dass es dir gut geht und du nicht krank wirst durch den Stress. Und deswegen ist es so wichtig, an diesen guten Gott zu glauben, der einem in der Weise helfen will, der einen aber auch korrigieren möchte, wenn wir verkehrte Haltung haben. Und Gebet war auch die Hilfe, die Jesus in Anspruch genommen hat in der stressigsten Situation seines Lebens. Nämlich, als er im Garten Gethsemane wusste, ich werde bald gefoltert werden und gekreuzigt werden. Und selbst noch am Kreuz hat er zu Gott gebetet und Menschen dort vergeben. Und Menschen, die das Leben von Jesus mal so grob verfolgt haben, fragen sich, Mensch, der hat doch so viele tolle Sachen gemacht, warum musste das denn so ein schreckliches Ende nehmen? Oder man könnte jetzt im Rahmen der Predigt auch sagen, warum so ein stressiges Ende seines Lebens? Von dem ich selbst doch am Anfang der Predigt noch gesagt habe, er hat gesagt, Gott, ich habe alles erledigt, was du mir gesagt hast. Also Mission accomplished. Und dann trotzdem jetzt so ein Stress am Ende des Lebens. Und die Antwort ist, er hat es für dich und mich gemacht. Weil am Ende jedes von unserem Leben, jedes unserer Leben, wird es den ultimativen Stresstest geben. Das ist der eigene Tod. Und natürlich kann es sein, dass man einfach im Schlaf einschläft. Dann war das sozusagen ein angenehmer Tod. Aber dann wird jeder von uns vor Gott erscheinen und sich mit seinem Leben verantworten. Und das ist dann ein gewisser Stresstest. Und diesen Stresstest würde normalerweise kein Mensch, der jemals auf der Erde gelebt hat, bestehen, weil wir alle schuldig geworden sind vor Gott. Und deswegen hat Jesus stellvertretend für dich und für mich die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen, hat ein stressiges Ende gehabt, damit wir stressfrei durch den Tod in die Ewigkeit gehen können. Und das ist das Entscheidende am christlichen Glauben, dass wir das glauben, dass Jesus das für uns getan hat. Wenn wir das wissen, ich komme nicht mehr ins Gericht Gottes, sondern ich werde aus diesem Stress rausgenommen, weil jemand anders für mich diesen Stress erlitten hat, so wie jemand anders für mich eine Geldschuld bezahlen kann, so hat Jesus unsere Schuld vor Gott bezahlt durch seinen Tod, durch sein Blut. Das muss ich jetzt nicht mehr erleiden. Das kann aber schon so viel Hoffnung geben. Es wird am Ende ein gutes Ende geben. Und deswegen ist Jesus der Weg zum Vater, der Frieden gibt und Stress nimmt. Und wenn du das glaubst und Jesus als Herrn und Erlöser in dein Leben aufnimmst, dann kommt Gottes Kraft in dich und befähigt dich, ein Leben zu führen, wo du Gottes Stimme hörst, also nicht akustisch, sondern in deinem Inneren, so wie Jesus, dass du die Führung Gottes erleben kannst, dass du Kontakt hast zu einem Gott, der dir helfen möchte, der dir Sorgen abnehmen möchte und wo der dir innere Gewissheiten geben wird, der innerlich dich führt und dir Kraft gibt, Ideen gibt, Inspiration gibt, vor allen Dingen Kraft, auch eben Nein zu sagen, Kraft, sich auf etwas zu konzentrieren. Das ist etwas, was in dich hineinkommt, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Und das beinhaltet natürlich, dass du glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, nachdem er stellvertretend für deine Schuld gestorben ist. Er ist auferstanden, weil es nicht seine eigene Schuld war, die ihn in den Tod gebracht hat. Und wenn du das glauben kannst, dann ist die Tür offen, dass Jesus in dein Herz reinkommen kann und trotzdem möchte er, dass du ihn bittest. Er kommt nicht ungefragt, sondern er kommt, wenn du ihn einlädst. Und das ist eine Willensentscheidung, die man treffen muss. Die kommt nicht überein. Man kann nicht sagen, ich weiß noch damals, als ich getauft wurde, hatte ich auch meine Freunde aus der Rockmusikszene dabei und dann sagte der Pastor, Jesus geht jetzt durch die Reihen und klopft bei jedem an. Und mein Kumpel nur, also bei mir ist er nicht vorbeigekommen. Du musst es schon wollen. Du musst wollen, dass Gott dich berührt und dass er dich annehmen kann, weil du Ja sagst zu ihm. Denn sonst wäre es ein Zwang, den er auf dich legen würde. Und wir möchten jetzt noch ein Lied gemeinsam singen und da möchte ich gerne für euch beten. Und wenn es dich betrifft und du noch nicht Ja gesagt hast zu Jesus, dich einladen, dass du ihn in dein Leben aufnimmst. Und ich möchte dann einfach auch natürlich für alle die beten, die sagen, da ist Stress in meinem Leben und ich möchte Gottes Hilfe erleben. Ich möchte mich an Jesus orientieren, dass der Heilige Geist dir einfach hilft, diesen Weg zu gehen, den er für dich bereitet hat. Und wie gesagt, das geht nicht nach einmal so eine Predigt hören, sondern das ist meistens ein lebenslanger Prozess, wo wir alte Denkmuster ablegen und neue mit Jesus auf uns nehmen. Deswegen lade ich euch ein, schon mal aufzustehen, und wir möchten jetzt gemeinsam dieses Lied singen. Und ich lade dich ein, auch in dieser Zeit Gott dir einfach den Stress hinzugeben, den du vielleicht jetzt auch heute Morgen mitgenommen hast. Wenn der noch nicht weggegangen ist durch den Lobpreis, den wir schon hatten, nimm diese Zeit und übergib Gott deinen Stress. Ja, ich bete jetzt für dich, dass du deinen Blick wirklich auf diesen Retter wenden kannst, auf Jesus. Und dort, wo jetzt Stress ist in deinem Leben, bete ich für dich, dass Gott dir Erleichterung schenkt, dort, wo es Sorgen sind, dort, wo es Termindruck ist, dass er dir zuspricht, du schaffst es mit meiner Hilfe. Und dort, wo du weißt, es ist eine permanente Sache, die sich durch dein ganzes Leben zieht, da bete ich jetzt für dich, dass Gott dir einfach diese Ursache aufzeigt. Wem möchtest du gefallen, außer Gott? Wo ist der Druck da, viel zu leisten, um Liebe und Anerkennung zu bekommen? Und ich bete, dass da Heilung reinkommt in deine Seele, in deine Gedanken und deine Gefühle. Komm, Heiliger Geist, und schenke dort Offenbarung und Heilung einfach. Ich bete, dass du diese Seele segnest einfach damit, die richtigen Dinge jetzt neu zu lernen, zu denken, was sich auch in den Gefühlen niederschlägt. Gib ihm oder ihr die richtigen Predigten, Bücher, vielleicht sogar auch die Möglichkeit, eine Therapie zu machen, um etwas zu lernen über sich selbst und die ungesunden Verhaltensweisen, die da sind. Und ich danke dir, Gott, dass du jeden Einzelnen so gut kennst und so liebst, dass du einen Plan hast, aus diesem Stress rauszukommen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wo ein Rückgrat da ist, Nein zu sagen, wo eine innere Erfüllung da ist, auch wenn man nicht gelobt wurde oder nicht gesehen wurde und nicht der Erfolg da war. Danke, Heiliger Geist, dass du all das uns schenken möchtest. Und wir danken dir, Jesus, für das Vorbild deines Lebens, dass wir lernen dürfen an dir, Herr, was es heißt, in göttlicher Gesundheit auch zu wandeln und trotzdem ganz viel geregelt zu bekommen, nämlich Gottes Willen zu tun. Danke, Gott, dass du das perfekte Leben uns gezeigt hast durch Jesus. Wir preisen dich, Jesus, und wir danken dir dafür. Und noch mehr danken wir dir dafür, dass du die stressigste Situation überhaupt für uns ausgehalten hast im Garten Gethsemane, wo du Blut geschwitzt hast und Angst hattest, und am Kreuz, wo du diesen Stress ausgehalten hast für uns, damit wir ihn nicht erleiden müssen, weil du unser Erlöser bist. Wir danken dir, Jesus, und das dürfen wir im Glauben nehmen, dass du uns damals dort gesehen hast, dass du ans Kreuz gegangen bist für uns, für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und weil wir das glauben, dass das so ist, möchte ich einfach dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht dein Herr und Erlöser ist, wo du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, vielleicht hast du es heute auch das erste Mal gehört und möchtest drüber nachdenken, aber dort, wo du dich schon so angesprochen fühlst oder dich schon so damit beschäftigt hast, dass du sagen kannst, ja, ich glaube, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und den ultimativen Stresstest für mich durchlaufen hat. Und du aber noch nicht die Entscheidung getroffen hast, ihn als deinen Herrn und Erlöser aufzunehmen. Da geben wir jeden Sonntag die Möglichkeit, das zu tun, indem du ein Gebet mitsprichst, das in Anführungszeichen nur ein Gebet ist, aber es ist ein Gebet, das von Herzen kommen soll, weil es eine Lebenswende ausdrückt, wo du sagst, Gott, vergib mir meine Schuld meines Lebens, dass ich ohne dich gelebt habe und ich möchte ab jetzt mit dir leben. Das bedeutet, du übergibst Gott die Führung deines Lebens und sagst Ja zu seinem Willen. nicht mehr in erster Linie Ja zu deinem eigenen Willen. Das ist eine Lebenswende, eine Lebensentscheidung, die du treffen kannst, aber nicht treffen musst, sondern das ist alles freiwillig. Gott zwingt dich nicht, aber er lädt dich ein, sein Heil anzunehmen. Und wenn du heute hier bist oder das auch später siehst noch und sagst, ja, ich bin soweit, ich habe diese Gedankenprozesse, bin ich durchgegangen und ich möchte Jesus als Herrn in meinem Leben aufnehmen, dann möchte ich dich herausfordern, während die anderen ihre Augen geschlossen haben, mir und Gott das einfach durch ein äußeres Zeichen zu zeigen. Indem du einfach kurz deine Hand hebst und sagst, hier bin ich, schließ mich in dein Gebet mit ein. Deswegen möchte ich fragen, ist heute Morgen jemand hier, der diese Entscheidung für Jesus treffen möchte? Dann heb einfach mal kurz deine Hand, dass ich das sehen kann, und dann möchten wir gerne gemeinsam alle mit dir beten, dass Jesus in dein Leben hineinkommt. Wer ist heute Morgen hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Das möchten wir gerne gemeinsam mit dir beten. Okay, ich lade uns ein, dass wir gemeinsam so ein Gebet sprechen, wo wir auch eine Antwort geben auf diese Predigt einfach nochmal. Ich bete das Satz für Satz vor, und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Und ich übergebe dir auch meinen ganzen Stress. Und ich bitte dich um Führung, wo ich lernen soll, Nein zu sagen. Wo ich nur deinen Willen tue. Amen. 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 Ja, damit sind wir jetzt am Ende des Gottesdienstes angelangt. Ich möchte dich gerne einladen, wenn du noch Gebet haben möchtest, nicht nur, weil du Stress in deinem Leben hast, sondern vielleicht irgendeine andere Herausforderung, dann darfst du dir gerne nach vorne kommen. Hier stellen sich gleich Geschwister auf, die möchten gerne dich segnen, die möchten mit dir gemeinsam auf Gott hören, die möchten einfach für dich beten. Ansonsten, wenn du kein Gebet haben möchtest, bist du noch eingeladen, und mit uns unten Gemeinschaft zu haben, im Gemeinschaftsraum unten, da gibt es auch Kaffee und Kekse. Und ansonsten seid ihr natürlich, wie schon gesagt, eingeladen, nächsten Sonntag den zweiten Teil zu hören, wie gehe ich um mit Enttäuschung, ladet gerne dazu ein. Ansonsten wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag. Tschüss.